Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Bobby, grüß Gott.
Eigentlich könnte man ja Ihr Motto so ein bisschen nennen, lebe deinen Traum, denn Sie haben sich so viele Träume in Ihrem Leben bisher schon erfüllt.
Das stimmt, denn ich bin ja mit Herz und Seele und Leib natürlich Koch und Gastronom, aber es gab mal eine Zeit in den 80er Jahren, da wurden unsere Restaurants in Deutschland immer heiliger, immer ruhiger. Die Restaurantkritiker haben geschrieben über Soße anbeten und niederknien und der deutsche Gourmet in dieser Zeit war sehr stumm in den Restaurants. Nicht so wie bei den Italienern oder Franzosen, da war einfach keine Lebensfreude. Und dann habe ich mal ganz spontan bin ich rüber in Wiesbaden zum Staatstheater und habe meinen Intendanten gefragt, leih mir doch bitte mal einen Schauspieler und einen Sänger. Die habe ich dann in Kellnerkleidung gesteckt und schon war Stimmung, Applaus im Restaurant. Und dann wusste ich, das ist meine Zukunft, eben das Ansprechen aller Sinne, das kulinarische Restauranttheater.
Lassen Sie uns mal wirklich zu den Anfängen zurückgehen. Alles begann mit Ihrer Kochlehre im Hotel Rose in Wiesbaden.
Ganz genau. Und nicht nur die Kochlehre, sondern so, wie das früher war. Ich war ja 14 Jahre alt, musste man sich erstmal für ein Jahr Page entscheiden. Und dann ist eben die Frage, Koch oder Kellner? Und meine Mutter hat gesagt, du wirst Koch, da hast du immer was zu essen. Und so wurde ich Koch.
Aus Leidenschaft.
Dann wurde daraus eine Leidenschaft, ja.
Und dann folgten so mehrere Stationen, unter anderem das berühmte Restaurant Tantris in München bei Eckart Witzigmann.
Ganz genau. Das war also, es gibt für mich und nicht nur für mich, für viele Experten und Kenner der Kulinarik, eine Zeit vor dem Tantris oder vor Witzigmann und eine kulinarische Zeit danach. Mit Witzigmann fing im Grunde genommen alles an, denn er hat uns aufgrund seiner Erfahrung und Lehre in den bei den französischen Spitzenköchen gezeigt, was die Zukunft ist.
Was genau haben Sie von ihm gelernt? Wie hat Sie diese Zeit geprägt?
Nun, man darf nicht vergessen, es war 1974, da gab es ja noch nicht diese ganzen Produkte, die wir heute haben. Es gab eigentlich gar nichts. Und Witzigmann, der gerade von Heberlin, von Ilhäusern kam, von dem Drei-Sterne-Restaurant von Paul Bocuse, hat uns dann gezeigt, welche Möglichkeiten gibt es mit Spitzenprodukten eben auch diese Küche zu machen, die er gemacht hat. Und ich weiß noch, wie wir immer nachts nach Paris gefahren sind, auf den Rangimarkt und haben dort eingekauft und dann wieder zurück, haben im Grunde genommen verschiedene Produkte, ja, die mussten wir fast schmuggeln, denn es war eigentlich nicht möglich, Gänseleber einzuführen über die Grenze und so weiter. Also es war eine spannende Zeit und das war im Grunde genommen die Revolution der Küche in Deutschland in diesen 70er Jahren.
Und 1975, da haben Sie sich dann Ihren Traum erfüllt, nämlich den des ersten eigenen Restaurants in München.
Im Stadtteil Lehel, das war noch zu dieser Zeit noch so ein Arbeiterviertel oder der Münchner sagt Lächel, habe ich mein erstes Restaurant gemacht, die Ente im Lehel und es war ein kleines Restaurant mit 30 Plätzen und um uns herum waren so Tante-Emma-Läden, da hat man noch die Milch in der Kanne geholt oder auch beim Gastwirt im Krug das Bier. Das war eine wunderschöne Zeit. Heute ist es natürlich Luxus-Wohnungsecke und diese Läden findet man da nicht mehr.
Aber es war damals schon die Ente. Wie kam sie auf die Ente?
Die Isar war nicht weit entfernt. Ich hatte ja, mein Traum war ja eigentlich ein französisches Restaurant zu machen. Ich habe mein ganzes Geld, was ich in dieser Zeit verdient habe, immer in Restaurantbesuche in Frankreich gesteckt. Und für mich war eigentlich nur, es musste ein französisches Restaurant sein. Aber ich stehe dann mit meiner Frau an der Isar, die nicht weit weg war, und da landeten plötzlich so 20 Enten, Füße nach vorne im Wasser. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich es. Le Canard muss das Restaurant heißen. Und dann sagte meine Frau, mit Le Canard sind wir hier im Lehel sofort pleite. Das muss heißen die Ente. Und so war der Name geboren, die Ente im Lehel.
Und diese Ente, die entwickelte sich ja wirklich zum gesellschaftlichen Mittelpunkt, kann man sagen. Es kamen Künstler, es kamen Gourmets, es kamen eigentlich alle, die was auf sich hielten.
Es war unfassbar. Ich habe das bei der Verleihung der Goldenen Erbse gesagt, denn das war 1975, als Iris Berben das erste Mal zu mir ins Restaurant kam. Und an dem gleichen Abend, deswegen weiß ich das so genau, saß Gerd Fröbe, Heinz Rühmann und Soraya. Ja, und dann kam sie, Iris Berben, jung, wunderschön, schön, schon mit Ausstrahlung und Persönlichkeit. Und als sie gestern in meinem Spiegelzelt war, sie hat sich kaum verändert. Das ist fast nicht zu fassen. Mhm. Ja. Also es kam eigentlich alles. Es gab eine Situation, da hat Burt Lancaster Charlton Heston in meinem Restaurant getroffen. Diese beiden Weltstars wissen voneinander nicht, dass sie in Europa sind, geschweige denn in Deutschland oder in München. Und dann treffen sie sich in meinem Restaurant. Also es waren wunderbare Begegnungen. Karajan hat mal gesagt, du musst, wenn du das Dessert servierst, musst du eine andere Musik machen, als wenn du die Vorspeise servierst. Also ich habe auch sehr viel an meinen kreativen Gästen gelernt.
Das war dann im Grunde genommen auch der Beginn dieser Idee der Erlebnisgastronomie.
Das war die Idee. Dann haben wir ja dieses wunderschöne Komitee 2000 gegründet mit 7 meiner Stammgäste. Wir haben gesagt, wir werden dafür sorgen, dass das Jahr 2000 kommt. Andy Warhol ist beigetreten, hat Kunstwerke für das Komitee 2000 gemacht und Joseph Beuys. Also das war eine sehr kreative Zeit mit meinen Gästen. Und wie gesagt, alle waren eigentlich da. Die großen Wirtschaftskönige, es waren die großen Verleger, ich weiß, Augstein, Henry Nannen, Hans-Joachim Friedrichs. Also es war ein Treffpunkt der Top-Gesellschaft, eben auch aus dem Kulturellen, aber auch aus der Wirtschaft und Politik.
Und 1978 sind Sie dann komplett umgezogen?
Ja, das Restaurant wurde mir einfach, wie das immer so ist, zu klein.
Ja.
Ich bekam ein Angebot, in meine Heimatstadt zurückzukehren, in den Nassauer Hof. Und ich durfte mir ein Restaurant planen, bauen. Ich bekam von einem großen Konzern, ich glaube fast 1,5, 1,8 Millionen Mark. Das war zu dieser Zeit verdammt viel Geld. Und konnte dann in Wiesbaden ein Restaurant machen, ein Delikatessengeschäft und einen sogenannten Entenkeller, wo es eben dann die regionale Küche gab. Die 80er Jahre waren die Zeit der großen Feste. Ich habe ja sehr viel Bundeskanzlerfeste organisiert, Straßenfeste. Und ich hatte eine traumhaft schöne Treppe in diesem Restaurant. Die gibt es natürlich immer noch in der Ente in Wiesbaden. Das war so ein bisschen meine Bühne. Und auf dieser Bühne standen eben nicht nur große Persönlichkeiten, die irgendetwas zu sagen hatten, sondern auch Opernsänger oder ein Ballett ist darunter getan. Also ich hatte eine Bühne im Restaurant und so hat sich dann immer mehr die Idee des Restauranttheaters entwickelt. Und wenigstens einmal die Woche gab es eben Restauranttheater und eben mit Entertainment, mit Unterhaltung.
Anfang der 90er wieder eine Erfüllung eines Ihrer Träume, die Ente ging auf Tour.
Genau, dann haben wir angefangen mit einem wunderschönen belgischen Spiegelzelt in München. Mein Freund Alfons Schubeck hat mir dabei geholfen, die Küche zu organisieren. Wir standen in München in der Nähe vom Zirkus Roncalli und das hat mit Anhieb funktioniert. Also es war ständig ausverkauft.
Und Bernhard Paul war natürlich auch mit in dieser Crew, nicht? In dieser Kreativ-Crew.
Und das war einfach, das war eine Sensation, dass man eben in einem Restaurant Clowns hatte, in meinem Restaurant, Artisten, ein Live-Orchester. Es gab schon immer ein Vier-Gänge-Menü und es gab natürlich immer Ente. Also seit dieses Restaurant-Theater besteht, das sind jetzt immerhin 20 Jahre, wir feiern ja fast Jubiläum, gab es immer Ente.
Und dann kam die Neuinszenierung von Pomp, Duck and Circumstance.
Ja, das war ein größeres Spiegelzelt. Es wurde dann also aus diesen 200 Sitzplätzen wurden dann 400. Und Pomp, Duck, Circumstance habe ich dann 1993 gegründet und war das erste Mal hier in Berlin 94, noch am sogenannten Klingelhöfer Dreieck, wo jetzt diese nordeuropäischen Botschaften stehen. Mhm. Das war ein ganz, ganz großer Erfolg hier in Berlin.
Und nicht nur in Berlin, denn 1995 ging es sogar über den großen Teich.
Dann ging es über den großen Teich, dann habe ich mich überreden lassen, Broadway, wir waren also in New York und in Atlanta bei den Olympischen Spielen und da musste ich eben lernen, dass es doch nicht so einfach ist als deutsches Unternehmen in Amerika, dass es nicht so einfach ist als Entertainment Unternehmen, wenn man aus Berlin kommt, in New York so etwas zu machen. Und da habe ich dann sehr, 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 sehr viel Geld verloren. Und da leide ich eigentlich heute noch ein bisschen drüber.
Mhm. Haben Sie da das Programm ein bisschen auf die amerikanischen Bedürfnisse abgestimmt oder war das original das gleiche Programm, das Sie hier auch hatten?
Nein, wir haben natürlich das auf die New Yorker abgestimmt, auf die Amerikaner, aber New York ist eben gigantisch groß und es wird so viel an Entertainment und an Kultur geboten und man braucht ja auch in Manhattan einen Platz. Also das waren einfach unglaubliche Kosten, die wir da hatten, die sind uns über den Kopf gewachsen und irgendwann war es dann Schluss. Dann musste ich wieder zurück nach Deutschland.
Mhm. Mitte der 90er sind Sie ausgezeichnet worden, mehrfach sowieso, aber vom Goemio als Koch des Jahres, dreimal mit dem internationalen Five-Star Diamond Award. Was gibt einem das selber? Ist das Ansporn? Ist man da stolz? Sagt man, oh weia, und was kommt denn jetzt? Das ist ja schon fast alles, was man erreichen kann.
Nun, es ist natürlich erstmal natürlich eine Bestätigung für mich und für diese Unmengen von vielen Mitarbeitern. So ein Restauranttheater hat ja fast 100 Mitarbeiter, Künstler, Musiker, Kreative am Licht, am Ton, Regie, Köche, Kellner. Das ist eine Bestätigung für uns alle. Also dieser Preis geht immer im Grunde genommen an das Team und das ist toll. Also ich bin sehr glücklich, immer Preise entgegenzunehmen und das motiviert und spornt an.
Und dann kam es ja zu der Zusammenarbeit mit dem kanadischen Unternehmen Cirque du Soleil.
Ja, der Cirque du Soleil, den habe ich kennengelernt 1991, war schon sehr begeistert von der Entwicklung des Cirque du Soleil und habe dem Cirque du Soleil geholfen, mit Sponsoren nach Deutschland zu kommen. Und so kam der Cirque du Soleil nach Deutschland. Die Weltpremiere war in München. Ich konnte den Konzern Schöller begeistern, viel, viel Geld dem Cirque du Soleil als Sponsoring zu geben. Und das haben die mir nie vergessen. Und als ich dann im Grunde genommen am Boden war in Amerika, dann kamen die Cirque du Soleil-Leute und haben gesagt, du hast uns geholfen, jetzt helfen wir dir. Und jetzt investieren wir wieder in Pomp, Duck and Circumstance. Und so kam die Zusammenarbeit.
Man trifft sich immer zweimal im Leben. 2007, da geht dann die Erfolgsgeschichte mit Palazzo weiter.
Das Konzept ist immer das gleiche. 4-Gänge-Menü, Ente, nur mit dem Unterschied, dass ich mir den einzigen 2-Sterne-Koch hier aus Berlin, ein sehr, sehr enger Freund von mir, Christian Lohse, geholt habe, habe ihn begeistern können, das Menü zu kreieren. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und wir haben eine neue Show in diesem Jahr wieder aufgebaut. Denn das ist entscheidend, dass wir jedes Jahr eine andere Show haben. Andere Artisten, andere Musiker und andere Künstler.
Und das Ganze natürlich, wie immer, traditionell im Spiegelpalast, im Spiegelzelt. Und die Geschichte dieses Spiegelpalastes, die geht ja zurück bis auf die vorletzte Jahrhundertwende.
Das ist korrekt. Das ist im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, waren das die Diskotheken der 20er Jahre. Man hat diese schönen, wunderschönen Zelte aufgebaut in Belgien, in Holland, an der Küste. Durch die Statik haben die auch ein bisschen Wind ausgehalten. Und dann hat man eine Woche Musik gemacht. Man hat dort Tee getrunken und Kuchen gegessen und hat getanzt. Eigentlich Tanzpaläste. Und dann wurden sie abgebaut und sind in die nächste Stadt gezogen.
Jetzt also Palazzo wieder mit einem neuen, tollen Programm. Wie finden Sie diese internationalen Künstler?
Wir sind ja alle sehr vernetzt. Wir wissen genau, wo Artistenfestivals stattfinden. Die beste Artistenschule der Welt ist in Kiew. Cirque du Soleil hat alleine, ich glaube, 30 Leute weltweit unterwegs und schaut nach interessanten Künstlern, die sie dann mit anderen Kostümen, mit anderer Musik, mit anderen kreativen Regisseuren im Grunde genommen dort dazu zu bringen, wie sie heute sich dann präsentieren. Und so, wir sind natürlich nicht der Cirque du Soleil, wir sind klein, aber wir finden immer interessante, neue, junge Artisten, die zu uns passen. Das ist der Weg, man muss immer schauen, wo was passiert.
Das ist ein Stichwort. Sie haben wirklich oftmals sehr junge, die tatsächlich großartig sind, wo man sagt, mein Gott, haben die als Baby angefangen. Das ist wirklich unglaublich.
Ja, also wir haben jetzt wieder zwei Artistinnen, die sind blutjung und so perfekt und in wir hatten einen riesen Erfolg gestern. Es gibt hervorragende Artisten, weil diese jungen Leute natürlich auch sehen, dass sie die Welt bereisen können, dass sie mit dieser artistischen Nummer, wenn sie perfekt ist, auch viel Geld verdienen können. Das ist ja auch ein wunderschöner Beruf.
Und man hat tatsächlich auch gerade im Palazzo immer das Gefühl, dass dann nicht jeder seine eigene Nummer nur alleine macht, sondern auch, dass das ein echtes Team ist, das sie da sozusagen unter diesem Dach haben.
Das Team, und zwar nicht nur innerhalb der Artisten und der Künstler, sondern auch mit den Köchen und Kellnern, mit dem Service. Das muss ja wie kleine Zahnräder ineinander übergehen. Und das Publikum darf sich ja nicht langweilen. Das muss auch alles schnell gehen. Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn 380 Gerichte oder 400 Gerichte angerichtet werden müssen, serviert werden müssen, wieder abserviert werden müssen und das 4-mal. Und dazwischen Artistik, Comedy und Musik, das muss schon stimmen.
Und wenn man diese Zahlen liest, da sollten wir einfach mal kurz drauf gucken, das liest sich wirklich unglaublich. Das ist ein immenser Aufwand, den man sich so gar nicht vorstellen kann.
Naja, wenn Sie, also pro Gast braucht man ungefähr 6, muss ich genau überlegen, 6, 7, 8 Besteckteile. Wenn Sie das dann hochrechnen, mal 400, das genau das gleiche ist mit den Gläsern, 3, 4 Gläser kommen zum Einsatz pro Abend, pro Person. Also wenn man das dann sieht nachher, wenn so eine Show vorbei ist, und das muss ja auch alles gespült werden. Das heißt, diese Ohne unsere Spüler geht gar nichts. Mhm. Ja, es kann mal ein Artist ausfallen, dann kann man einen anderen holen. Aber wenn die Spüler ausfallen, bricht alles zusammen.
Ja. Wie groß stellt man sich diese Küche vor?
Nun, da arbeiten 12 Köche und 6 Küchenhilfsarbeiter und natürlich die Spüler. Das sind Container, weil wir ja immer auf Wanderschaft sind. Aber natürlich perfekt eingerichtet und auf kleinstem Raum. Aber wenn 400 Gerichte angerichtet werden müssen, brauchen sie natürlich auch Platz. Mhm. Das geht natürlich rasend schnell. Wir haben da so ein Fließband und dann ist dieser Teller da drauf, dann kommt das Gemüse, die Ente, die Soße und dann stehen schon die Kellner da, nehmen 3 Teller und die Künstler helfen dann auch mit und dann muss das schnell an den Tisch, schnell zum Gast.
Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja tatsächlich so, dass der Gast auch immer mit einbezogen wird oder oft mit einbezogen wird in das Programm. Das heißt, man sitzt inmitten der Vorstellung.
Das ist korrekt. Man atmet im Grunde genommen diese Atmosphäre. Man kriegt alles hautnah mit. Und das ist ja auch das Schöne an einem Restauranttheater, dass, wie ich immer sage, das Ansprechen aller Sinne beinhaltet. Das macht Riesenspaß und deswegen haben wir auch so viele Wiederholungstäter. Wir haben Stammgäste, die uns seit Jahren immer wieder besuchen und die dann in einer Saison, wir spielen ja diesmal bis Ende März, bestimmt 10-mal besuchen.
Diesjähriges Motto: Herzensbrecher und Gaumenkitzel. Was erwartet uns da genau?
Nun, Gaumenkitzel ist im Grunde genommen auf das 4-Gänge-Menü von Christian Lohse bezogen. Und die Herzensbrecher, das sind mal 3 sehr talentierte, gute Moderatoren, die aber also durch den Abend führen, aber die alle auch noch was Außergewöhnliches können. Der eine singt, der andere jongliert, der andere ist Bauchredner und die 3 machen das wunderbar. Und dazu kommen die 6 bis 7 artistischen Nummern. Ein 5-Mann-Orchester, was hervorragend ist, eine wunderbare Sängerin und das alles zusammen ist Palazzo.
Und worauf freuen Sie sich ganz besonders?
Ich freue mich, wenn der Abend funktioniert und wenn die Leute alle glücklich nach Hause gehen und sagen, es war ein wunderbarer, märchenhafter Abend, wir kommen wieder. Menschen glücklich zu machen, das ist für mich das Wichtigste.
Hans-Peter Wodarz, danke, dass Sie da waren. Weiter viel Erfolg für Sie.
Vielen Dank, Dankeschön.